Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Willkommen im Talk mit Tatjana, wo zwischen zwei Mikrofonen manchmal mehr Wahrheit gesagt wird als in ganzen Gerichtsprotokollen. Heute ist mein Gast jemand, der mehr über Europa weiß und natürlich auch mehr über Recht als der Algorithmus in Brüssel und wahrscheinlich heimlich mit dem Grundgesetz frühstückt. Herzlich willkommen, Miloš Veec.
Hallo Tatjana, vielen Dank für die Einladung.
Sag doch unserer Vodcast, weil wir sind ja per Video und Podcast-Community, mal ganz kurz, wer bist du? Stell dich mal kurz selber vor.
Also, ich bin Jurist, ich arbeite an der Universität Wien. Ich habe dort eine Professur für europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte.
Oh mein Gott, was ist das? Was lernt man da?
Man lernt es als Teil des Jus-Studiums. Das heißt, weil wir glauben, dass die Geschichte zum Recht gehört, weil man das Recht besser versteht, wenn man seine Geschichte kennt. Das ist nicht immer eine angenehme Geschichte. Mhm. Meine Spezialisierung ist Völkerrechtsgeschichte und es ist oft eine Geschichte schwerster Menschenrechtsverbrechen. Also das geht bis hin zum Genozid. Das muss man erzählen, damit man versteht, warum das Recht manchmal mit Verträgen, mit Prozessen darauf reagiert hat. Also eine Geschichte des Rechts ist nicht nur eine Geschichte von schöner Gerechtigkeit und tollen Sachen, die passieren, sondern es ist oft eine bedrückende Geschichte.
Aber ist ja auch manchmal die Frage, welches Land es wie auslegt. Also bleiben wir bei der Geschichte von wegen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum eigentlich? Denn in vielen Ländern wird es schließlich gänzlich anders gesehen.
Die Würde des Menschen ist ein Satz aus dem deutschen Grundgesetz und es ist ein normativer Satz. Es heißt, es soll unantastbar sein und es ist eine unmittelbare Reaktion auf die Gewalterfahrungen, auf den Totalitarismus, auf die Diktatur und auf die Menschenvernichtung im Nationalsozialismus. Mhm. Und die Mütter und Väter des deutschen Grundgesetzes haben sich dann programmatisch dazu entschieden, einen gewissen Pathos, ein naturrechtliches Pathos, Glaube an überzeitliche Werte, programmatisch an den Anfang dieses Dokuments zu stellen.
Und ist es heute noch gültig bei so
vielen Menschen? Es ist heute noch gültig, aber ich habe mal den schönen Satz von einem Kollegen gelesen, dass Worte in Stein gemeißelt sind, aber ihre Bedeutung nicht. Das heißt, wir verhandeln in jeder Generation, in jedem Kontext neu darüber, was so ein Satz eigentlich meint, wer davon erfasst wird. Wer davon profitieren könnte, was die Umstände sind, wann man diesen Satz aktiviert. Denn Würde ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Ne? Der ist auch sehr historisch aufgeladen. Philosophen, Historiker, alle möglichen Leute können darüber sehr viel erzählen. Mhm. Und sie werden sich nicht einig sein.
Aber wir haben ja immer wieder den Vorwurf, also jetzt gerade in der jüngsten Geschichte so eine Situationsrechtsprechung plötzlich zu haben. Also irgendwie was Anlassgesetzgebung ist und gar nicht so. Werden wir über die Generationen, deiner Ansicht nach, weichen wir die Gesetze auf oder werden sie mit Präambeln überbestückt wie im Barock? War es schon mal gerechter? Wie siehst denn du das so im Lauf der Zeit?
Also Tatjana, ich verstehe die Frage sehr gut und dahinter steckt so ein bisschen die Sehnsucht, dass das Recht vielleicht über dem Streit steht. Also, dass wir eine Art Verbindlichkeit im Recht haben, so dass wenn ein Richter, eine Richterin ein Urteil spricht oder ein Gesetzgeber ein gutes, weises Gesetz hat, dass wir da an einem Schlusspunkt sind. Aber in freien und liberalen Gesellschaften kann das nie der Fall sein. Wir werden uns immer wieder neu darüber verständigen müssen, was für uns wichtig ist und ob Menschen richtig gehandelt haben. Und zu diesen Menschen gehören auch die Menschen, die in Parlamenten sitzen, die im Nationalrat sitzen. Menschen, die im Gericht Recht sprechen. Das wäre eine gefährliche Illusion, dass man glaubt, dass es ein ewiges, immer richtiges Recht gäbe, dass es nie kritisiert werden dürfe.
Und nebenbei haben aber ganz viele, wo wir auch wissen, die unschuldig in Gefängnissen sitzen, von Gerichten verurteilt, muss man auch sagen. Gibt's auch.
Es gibt Skandalurteile, bei denen man schon in dem Moment ahnt, dass Sachen schiefgegangen sind. Und die werden skandalisiert, es gibt Protest dagegen, es gibt auch verhängnisvolle Sachen, die ganz ohne Gesetz und Urteil passieren, in unserer Gegenwart ganz viel.
Ich habe da was am Tisch liegen. Die Spur des Täters, ich halte es mal in die Kamera. Die Spur des Täters klingt nach einem Kriminalroman. Was ist denn so die zentrale These deines Buches? Und was verrät uns der Titel über das heutige Verständnis von Schuld und wahrscheinlich auch Verantwortung?
Das Buch hat tatsächlich was mit Kriminalstrafen, mit Kriminalität und Kriminellen zu tun. Ich habe vor bald 25 Jahren in meinem Büro gesessen und das Telefon hat geklingelt. Die Zeitung war dran und sie wollten von mir einen Artikel haben. Sie haben gesagt, oh, da passiert gerade etwas und wir haben uns heute in der Redaktionskonferenz überlegt, wir hätten gerne dazu einen Artikel, der das ein bisschen ausleuchtet. Und es ging damals um den Aufstieg des DNA-Beweises im Strafprozess. Mhm. Eine ganz neue, atemberaubende technische Möglichkeit, die plötzlich beispielsweise auch dazu geführt hat, dass man Unschuldige, die im Gefängnis saßen, entlasten hätte können, wenn man den Prozess wieder aufrollen dürfte. Mhm. Darüber streiten wir übrigens bis heute, unter welchen Bedingungen das der Fall ist. Und das ist international sehr, sehr verschieden, welche Beweismittel zugelassen sind. Und jedenfalls, die haben mich das gefragt und dann habe ich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen großen Artikel, der ein sogenannter Aufmacher war, auf der Titelseite des Feuilletons geschrieben, über die Frage der Personenidentifikation, der Zuordnung von Taten zu Tätern. Was mich damals insgesamt sehr beschäftigt hat, und das hat zu diesem Buch geführt, war die Frage von technischen Revolutionen. Ich hatte in der Max-Planck-Gesellschaft eine sogenannte Nachwuchsgruppe, ich war deren Leiter. Und wir haben geschaut, was passiert eigentlich im Recht oder was passiert zwischen Recht und Gesellschaft, wenn es neuartige technische Entwicklungen, geradezu Revolutionen gibt. Wir reden ja im Plural von den industriellen Revolutionen. Also es gab eine erste industrielle Revolution, eine zweite, eine dritte. Und die Jahre um 2000 haben das Internet groß gemacht, mhm, als technische Infrastruktur und eine Wirtschaftsrevolution ausgelöst, mit der wir immer noch am Ausbalancieren sind, wie wir das gut handhaben. Sie haben aber auch in der Biomedizin große Fortschritte gebracht, mhm, die vielleicht weniger spektakulär und im Alltag verankert sind.
Was denkst du, da gib uns ein Beispiel.
Also die vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms, die Fragen, wer sind wir?
Mama, Papa, Oma, wer auch immer.
Wer gehört dazu? Welche Krankheiten tragen wir mit uns herum? Also das ist auch ein sehr, sehr großes Thema.
Wo stehst denn du da? Stehst du da auf der Sozialisierungsseite, auf der Erbrechtsseite?
Ich stehe da ganz weit weg. Es ist eine Frage an die Medizinrechtler, mhm, an Leute, die sich mit Rechtsethik, also das ist die Frage vom richtigen Recht beschäftigen oder mit, mhm, Rechtsphilosophie. Ich verstehe davon wahnsinnig wenig. Damals war es für mich so ein Gelegenheitsfenster, mich mit der Frage Technikrecht, Strafprozess in historischer Perspektive zu beschäftigen. Denn so wie um das Jahr 2000 herum der DNA-Beweis immens wichtig wurde, mhm, und ganz neue technische Möglichkeiten eröffnet hat, hatten wir in den Jahrzehnten um 1900 eine Serie von neuartigen technischen Entdeckungen, die die Täteridentifikation revolutioniert haben. Deswegen auch der Titel, die Spur des Täters. Plötzlich konnte man ganz neue Sachen machen. Und das war etwas ganz Neues. Und es ging darum, wie man eigentlich Menschen identifiziert. Und innerhalb von wenigen Jahrzehnten hat sich das komplett geändert. Also wenn du dir vorstellst, in einer Zeit, die noch keine Fotografie hatte, die kein Fingerabdruckverfahren kannte.
Konnte ich jemanden mit einem Eispickel umbringen und es wäre nie, weil der schmilzt ja auf mich zurückgefahren. Geht das, heute mit DNA nimmer.
Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber man könnte sich vorstellen, dass wenn dich jemand gesehen hätte, dann hätte er eine Personenbeschreibung gesehen. Und wir wissen alle aus dem Alltag, wie unfassbar unzuverlässig Zeugen sind. Mhm. Also wir könnten einen kleinen Test machen und fragen, was ist passiert, was habe ich gesehen, als ich hier reinkam oder was habe ich irgendwann gesagt. Und dann würde man herausbekommen, dass Zeugen, mhm, ein wahnsinnig schlechtes Beweismittel, mhm, sind. Aber über die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte gab es eigentlich nichts anderes. Und erst durch das Aufkommen der Fotografie im 19. Jahrhundert und anderen Methoden konnte man überhaupt Personen mit sich selbst vergleichen. Ich habe letzte Woche an der Uni Wien sogenannte Modulprüfungen, mündliche Prüfungen gehabt, wo die Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Und die bringen dann immer ein kleines Kärtchen mit. Und auf diesem kleinen Kärtchen ist ein Porträt von ihnen. Und das halte ich dann neben ihr Gesicht. Und dann sage ich immer, sie sehen sich schon sehr ähnlich. Aber in mindestens 10% der Fälle sage ich, sind sie das wirklich? Und wir kennen alle diesen Spaß, dass wir uns gegenseitig die Ausweise zeigen und sagen, mein Gott, wie siehst du, wie hast du da ausgesehen? Wie sehr hast du dich verändert oder auch nicht? Oder wie vorteilhaft ist das Bild? Wenn ich diesen Fun Fact vielleicht erzählen darf, ich führe eine Liste der unbeantworteten Fragen in meinem Leben. Das sind Fragen, bei denen ich vermute, ich werde nie eine Antwort auf sie bekommen.
Gib uns ein Beispiel.
Und auf dieser Liste steht nämlich die Frage, ich bin jetzt 13 Jahre an der Uni Wien und ich habe buchstäblich tausende mündliche Prüfungen abgenommen. Und ich wüsste wahnsinnig gerne, ob mich mal jemand erfolgreich über Identität getäuscht hat.
Aha. Und was glaubst du? Das muss ja eigentlich so sein von der Probability her, oder?
Habe ich mir auch gedacht. Bei Tausenden, ja. Kann man dann nicht jemanden schicken, der das mit links macht, der besser vorbereitet ist, vielleicht der schon mal bestanden hat?
Der vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommt und die Cousine geschickt hat.
Aber diese Person muss sich ja auch vorbereiten. Mhm. Die braucht dann einen Ausweis und auf dem Ausweisbild muss sie der anderen Person. Also es ist ziemlich schwierig, aber ich vermute mal, ich werde es nie rausbekommen. Aber ich meine, bei schriftlichen Prüfungen gibt es schon manchmal Leute, die für andere antreten.
Ja, das ist schon wahr. Ja. Du, wie ist denn das aber? Immerhin bist du von der FAZ gefragt worden. In Zeiten von ChatGPT würde das vielleicht gar nicht mehr so stattfinden. Und was war dann die Kernthese, die letztlich auch zum Buch geführt hat? Was war so dein Feuilleton, dein Aufmacher?
Es gab eine immense Technikbegeisterung. Mhm. Also die Kriminalisten auf der ganzen Welt, aber besonders in Europa, vor allem die Menschen, die im Erkennungsdienst gearbeitet haben, haben gesagt, das ist hinreißend, das ist ganz toll. Und sie haben unglaublich viel gemacht, um diese neuen Systeme zu implementieren. Das ist allerdings nicht so richtig gut gegangen, weil die haben am Anfang erst 10, dann haben sie 20, dann haben sie 2000, dann schließlich zum Beispiel in Paris 20.000 Bilder gehabt von Verdächtigen oder Haftentlassenen. Mhm. Und was macht man jetzt, wenn man plötzlich auf der Straße einen Verdächtigen hat und den nimmt man mit aufs Revier? Mhm. Und jetzt will man wissen, ob diese Person eine andere Person ist, die zum Beispiel zur Fahndung ausgeschrieben ist. Wie findet man in diesen verrückt vielen, 20.000. Das heißt, man braucht ein Ordnungssystem. Mhm. Und das beschäftigt uns bis heute eigentlich. Wie organisieren wir Daten? Ich weiß nicht, wie es auf deinem Handy aussieht und wie leicht du
137.000 Bilder, ich weiß es genau.
Tatjana, es ist sehr, sehr beeindruckend. Und ich vermute mal, du brauchst nur Millisekunden, um ein Bild zu finden. Oder es eigentlich aufzugeben, ein Bild zu suchen, wenn du es dann tatsächlich gerne hättest. Und der Pariser Polizei ging es nicht anders. Also schon die Organisation dieser Porträtfotografie, die Leute wurden ja zweimal mindestens fotografiert, im Profil und von vorne, war sehr schwierig. Und die folgenden Verfahren waren eigentlich in der Datenorganisation nicht besser. Es gab einen französischen Kriminalisten, Alphonse Bertillon, und der hat sich was Besonderes ausgedacht. Der hat gesagt, die menschlichen Körper, die sind alle total verschieden. Also menschliche Gesichter haben eine bestimmte Form, sie haben eine bestimmte Schädelbreite, die Ohren und so weiter. Und daraus hat er eine Form entwickelt der kriminalistischen Identifizierung, die hieß Portrait Parlé, also das sprechende Porträt. Und dann hat er zum Beispiel den Unterarm gemessen und da hat er unglaublich viele Daten gesammelt. Aber wie soll man in einem solchen Datenwust dann wieder zwei Personen miteinander vergleichen?
Ja. Und vor allem gibt es ja mittlerweile so Maskendinger, wo ich ausschauen kann wie du, wenn ich mir so eine Gummimaske aufsetze.
Ja, aber die Unterarmlänge zum Beispiel, die kann man nicht so leicht faken. Ja, und er hat gesagt, also wenn ich diese ganzen Daten zusammen habe, wenn ich diese ganzen Zahlen zusammen habe, dann habe ich eine verlässliche Beschreibung der Person und kann jemanden, den ich schon mal erfasst habe, damit zuverlässig identifizieren. Das Wichtigste ist noch, man kann natürlich einen Täter auf diese Weise nur überführen, wenn er ein Rückfalltäter ist.
Ja, eben.
Das ist das Problem. Erlebnis. Und die Kriminalisten waren aus dem Häuschen. Große Technikbegeisterung, irre großer Aufwand. Und die nächste Revolution hat es vom Tisch gewischt. Das war nämlich die Daktyloskopie, das Fingerabdruckverfahren. Das war zuverlässiger und die Daten ließen sich leichter organisieren. Und das war dann in etwa der Stand für die nächsten 100 Jahre. Der
Fingerabdruck ist übrigens so individuell wie die Stimme. Es gibt keine Stimmen doppelt, nicht mal bei Zwillingen.
Das stimmt, aber man könnte versuchen, Stimmen
ja, klar.
zu imitieren, anzugleichen.
KI zu organisieren, ja.
Beispielsweise. Also wir sind an keiner dieser Geschichten am Ende.
Bei diesem Wust von Datenvolumen und Wahnsinn, wie geht's dir dann als juristisch gebildete Person, wenn immer wieder die Frage kommt mit Kameras in Überwachungskameras, in U-Bahn-Stationen, in Taxis, in wie auch immer? Weil wer schaut sich denn das an? Es ist doch die Logistik das Problem und wie du sagst
auch. Die Logistik ist das Problem. Einerseits, auf der anderen Seite die Daten, die einmal in der Welt sind, die lassen sich nicht wieder entfernen. Und das ist das andere Problem, was uns sehr bedrückt. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, potenziell Schuldige zu überführen, sondern es geht auch darum, uns Freiheiten zu lassen. Also Stichwort informationelle Selbstbestimmung, Nichtüberwachung. Wir wissen ja aus Studien, dass alleine schon die Tatsache, dass wir vielleicht beobachtet werden könnten, uns zu Verhaltensänderungen anleiten. Konkretes Beispiel: Wenn man in Restaurants ein Auge aufmalt, dann geben Leute mehr Trinkgeld, weil sie zu sozialkonformen Verhalten angeleitet werden. Also es unterstützt sozialkonformes Verhalten, was auch immer das sein mag. Jedenfalls bei der Trinkgeldkasse hat es positive Wirkungen. An anderen Stellen mögen wir eigentlich nicht so gerne beobachtet, gefilmt werden.
Aber wir werden doch, unsere Daten werden erfasst. Man muss innerhalb, also wenn ein Baby geboren wird, hast du, glaube ich, 1 oder 2 Wochen, wo du die Daten bekannt geben musst. Irgendwann dann auf einem kahlen Stein, entweder wenn es ein Grab ist oder von mir aus auch wetterfesten Flachbildschirmen, wenn es was Cooleres ist im Friedhofsbereich. Wir sind doch Daten erfasst. Da war ja, glaube ich, Franz Fuchs einer der wenigen, der es geschafft hat, als U-Boot in Österreich zu leben, weil er halt bei den Eltern gewohnt hat, ohne Bank. Automatkarte und so weiter, das ist gar nicht so leicht, ein U-Boot heute zu sein.
Es ist gar nicht so leicht und Juristen müssen in ihren verschiedenen Rollen die Frage beantworten, was finden wir gut, richtig, angemessen und für welchen Zweck. Ne? Mhm. Und das handeln wir täglich aus. Ne? Es ist die Frage, welche persönliche Identifizierung wir zum Beispiel bei unseren Social-Media-Accounts zulassen wollen, für richtig halten, ne? wie wir dagegen vorgehen, wenn Leute aus der Anonymität heraus, die teilweise nicht zu entschleiern ist, schwerste Straftaten begehen.
Aber das tun sie doch sogar unter Klarnamen.
Das tun sie sogar unter Klarnamen. Ich habe vielleicht wie du auch gestern vom Armin Wolf einen schockierenden Bericht gelesen, wie er, der wahnsinnig viele Follower hat, der die Skills hat, der gute Rechtsanwälte hat und dessen Stimme gehört wird, einfach nichts erreicht hat bei Sachen, die lupenrein rechtswidrig sind.
Und da sind wir aber auch bei der Spur des Täters. Und historisch gesehen habe ich verstanden, wann ist denn so diese Idee des individuellen Täters entstanden? Weil die gab es ja nicht immer. Also welche Rolle spielt der da und was war davor, bevor man gesagt hat, es gibt eine Täteridee?
Wir haben heute eine ziemlich konkrete Vorstellung, wie das Strafrecht aussehen soll. Und das bedeutet individuelle Schuldzuschreibung. Mhm. Also jemand erfüllt einen Tatbestand, er nimmt jemandem etwas weg. Es ist Diebstahl. Er hat dafür keine Rechtfertigung. Und er hat eine Einsicht darin, dass das nicht okay ist. Mhm. Das sind 3 verschiedene Ebenen. Und es geht immer um das Individuum. Und deine Frage ist ziemlich interessant, weil sie die Möglichkeit eröffnet, dass wir vielleicht gar nicht an das Individuum denken, sondern an Kollektive. Ich mache jetzt ganz einen großen Schnitt in die Gegenwart hinein. Wenn wir daran denken, wie zum Beispiel kollektive Lebensgrundlagen jetzt planetarisch zerstört werden durch kollektives Zusammenwirken, in dem einfach viel Treibstoff benötigt, verbraucht wird, die globale Erwärmung dadurch beschleunigt, befeuert wird. Wem wollen wir zum Beispiel solche planetarischen Verbrechen, wenn wir das so sehen würden,
zuschreiben? Na, die Gen Z wird schon eher den Babyboomern und uns als Gen X hier anlasten.
Und wie machen wir das? Wie würden wir das strafrechtlich zum Beispiel machen? Also wir sind uns relativ einig über die Schutzgüter, die wir haben. Wir wissen, was im Moment in etwa passiert. Aber eine individuelle Zuschreibung beispielsweise fällt uns bei diesen Sachen sehr schwer. Also Umweltstrafrecht zum Beispiel ist ein relativ neuer Zweig des Strafrechts. seit einigen Jahrzehnten, vielleicht könnte man so sagen 30, 40 Jahre.
Ja, aber da sind wir doch schon wieder. Wenn die Gen Z, also ganz ohne Gen Z-Bashing, wir haben es ja beide an den Unis, aber wenn die Gen Z uns jetzt vorwirft, ihr seid die, die diese Welt mit Fieber zum Kochen gebracht hat, dann muss ich auch immer wieder sagen, und wer hat Umweltschutz und Rechte und Bio und so weiter eingeführt? Also das ist ja auch nicht was, was eine andere Generation gemacht hat.
Wir haben schon einen Umweltschutz eingeführt, wobei man weiß aus mittelalterlichen Städten, die haben sich teilweise auch sehr ernsthaft um bestimmte Regulierungsziele bemüht, die sie auch durch Recht kodifiziert haben. Aber um auf das Beispiel vom Strafrecht zurückzukehren, wir wissen auch, dass das Strafrecht zum Beispiel kein besonders wirksames Instrument ist. Also Umweltstrafrecht, was danach fragt, zum Beispiel, wer hat diesen Fluss verschmutzt? Und dann nach einer Person sucht, ja, wer ist dafür verantwortlich, dass der Atomreaktor durch die Decke gegangen ist. Da wird man in der Regel nicht eine einzige Person finden, der man es schuldhaft zuschreiben kann, dass sie etwas gemacht hat, sondern das sind Fahrlässigkeitstaten, die oft auf dem Zusammenwirken von sehr, sehr verschiedenen Menschen, von komplexen Strukturen, auch Wirtschaftsstrafrecht, das sind lauter Sachen, die im Gesetzbuch schön aussehen, in der Realität oder vor Gericht eigentlich nicht ankommen.
Aber spielen wir das mal durch.
Darf ich noch kurz einen Satz sagen? Und da ist es so, dass Kritiker schon ganz früh gesagt haben, das ist symbolische Normsetzung. Mhm. Das ist ein Zeichen des Gesetzgebers, der sagt, wir kümmern uns drum, aber in Wahrheit kommt es in der Realität nicht an. Und es soll den Gesetzgeber gewissermaßen entlasten, um ernsthaftere, wirksamere Maßnahmen zu ergreifen. Also es geht um Kommunikation. Der Gesetzgeber kommuniziert, dass er sich darum kümmert. Aber in Wahrheit ist es kein taugliches Instrument, um das Problem zu lösen.
Wir haben es erlebt, also wir kommen aus einer Generation, in der es noch geheißen hat, Atomkraft, nein danke, also in der Atomkraft gefährlich war. Wahrscheinlich würde man schon sagen, unter der Ägide unter anderem von Ursula von der Leyen haben wir gelernt, dass Atomkraft heute grün ist. Also es lassen sich ja schon, es ist die Frage, ob das jetzt eine Verantwortliche dafür wäre, aber es würden sich schon Personen finden lassen, wo man sagt, ups, das muss ich neu denken.
Es gibt immer wieder Wahrnehmungsverschiebungen bei der Einschätzung von technischen Risiken. Also im 19. Jahrhundert gab es eine Abfolge von der Dampfmaschine zur Elektrizität und zu anderen Gefahren des 20. Jahrhunderts, Straßenverkehr, wo die Risiken ziemlich groß sind und gleichzeitig, und das finde ich sehr, sehr interessant, gesellschaftlich relativ normalisiert werden. Also wir finden uns in gewisser Weise erschreckend, schockierend stark damit ab, dass es Verkehrstote gibt. Mhm. Das würden wir in anderen Bereichen, Stichwort globaler oder politischer Terrorismus, niemals dulden. Wir würden nicht dulden, dass zum Beispiel jeden Tag eine Person aus anderen Konstellationen her zu Schaden kommt. Wenn im Verkehr, sagen wir, das ist irgendwie so nützlich und so weiter. Also das sind interessante Beobachtungen und die Rechtssoziologie und andere Fächer, die sich stark der Wirklichkeit zuwenden, machen auf solche Wertungen aufmerksam.
Wirst du irre in der Branche, wo man sagt, es ist alles nicht so Ding, also es steht zwar wo, aber nicht jedes Ding kann man wirklich auch so benennen. Ist das was, wo man dann irgendwann mal das Bedürfnis hat, so ein Endprodukt auch zu haben, irgendwas, was wirklich bleibt?
Wissenschaft ist ein total vorläufiger Prozess.
Mhm. Es ändert sich ständig was
und das ist auch das Spannende daran. Wir denken immer wieder über die gleichen Geschichten neu nach. Ne? Also ich sag's mal aus der Rechtsgeschichte, manchmal denken wir über Sachen neu nach, weil wir neue Quellen gefunden haben. Manche von denen erweisen sich dann als Fake. Ja? Also in meiner Generation waren das die berühmt-berüchtigten Hitler-Tagebücher, wo es eine Aufmachergeschichte gab. Die Geschichte des Dritten Reichs muss neu geschrieben werden und dabei waren das einigermaßen seriös gemachte Fälschungen, aber auf die ziemlich renommierte Leute hereingefallen sind. Aber manchmal ist es auch so, dass sich durch Wahrnehmungsverschiebungen in der Gegenwart unser Blick auf die Vergangenheit ändert. Und das ist auch sehr interessant. Also wie eine zum Beispiel liberalere Gesellschaft auf die Vergangenheit guckt, ist ganz anders, als wie eine autoritäre Gesellschaft auf die Vergangenheit guckt. Also wir haben ja auch einerseits Kriminalisierungen im Strafrecht mit dem Umweltstrafrecht. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass sich das Strafrecht aus manchen Sachen zurückgezogen hat. Ich denke an das Sexualstrafrecht der vergangenen Jahrzehnte. Da sind wir viel, viel liberaler geworden. Das heißt nicht, dass es so bleibt. Aber diese Liberalisierung hat dazu geführt, dass zum Beispiel neue Fragen entstehen, Quellen nochmal neu und anders angeschaut werden. Also Wissenschaft ist ein sehr, sehr vorläufiger Prozess und das ist auch das sehr Interessante daran. Und ein gewisses Maß an Subjektivität, also an persönlicher Präferenz für Themen, Erzählungen, Perspektiven, ist der ganzen Sache auch eingeschrieben und bleibt.
Aber kannst du auch nachvollziehen, warum viele in der Gesellschaft das Gefühl haben, wir leben in einer Zeit des Täterschutzes im Vergleich zum Opferschutz?
Das ist eine interessante Beobachtung und ich glaube, sie ist tendenziell richtig. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Aufwertung des Opfers gehabt. Also das Opfer hat einen stärkeren sozialen, politischen und juristischen Stand erhalten. Mhm. Das ist sehr interessant. Warum das im Einzelnen so passiert ist, müsste man sich nochmal anschauen. Das ist sowohl im nationalen Strafrecht passiert, auch international. Mhm. Also es gibt Leute, die sagen, dass die Renaissance des Opfers international, etwa im Völkerstrafrecht, eine Folge von Vietnamkrieg gewesen ist, wo also in einer westlichen Demokratie, die freie Wissenschaft hat, viel nachgedacht wurde über Trauma. Und man hat die traumatisierten Opfer im eigenen Land wahrgenommen, man hat beobachtet, was das mit ihnen gemacht hat. Mhm. Also die Soldaten, die irgendwie auch Täter waren, sind dann als Opfer wahrgenommen worden. Und diese Konjunktur hat sich über die Jugoslawienkriege verstärkt. Im nationalen Strafrecht ist es so, dass wir auch eine Aufmerksamkeitsverschiebung haben. Da ist ja eigentlich das Opfer interessanterweise klassisch nur ein Beweismittel. Es ist der sogenannte Opferzeuge, also beispielsweise bei Delikten gegen die Person, Körperverletzung und so weiter. Das Opfer ist womöglich traumatisiert, aber im Strafprozess wird es vorgeladen und soll jetzt nun die Wahrheit sagen. Ja, und historisch weiß man, dass die Leute tatsächlich sehr oft gar nicht gut behandelt wurden, weil sie eben nur Beweismittel waren und nicht kompensiert werden wollen. Mhm. Man weiß, dass Leute gehört und gesehen werden sollen, wie man heute in dieser geradezu therapeutisch anmutenden Sprache sagt. Und das hat man jetzt versucht, in den verschiedenen Strafprozessordnungen transnational zu verstärken. Also das Opfer hat einen stärkeren juristischen Status bekommen, es hat mehr Rechte.
Aber über den Täter weiß man alles. Alle wollen wissen, wie war der, was hat der gefrühstückt, wie war seine Kindheit.
Ich glaube, das stimmt nicht.
Die Opfer weiß man dann oft gar nicht mehr.
Es gibt auch Bereiche, bei denen wir in das Privatleben des Täters nicht eindringen. Es gibt bestimmte Beweisverwertungsverbote und auch da gibt es Grenzen.
Gib uns ein Beispiel, an was denkst du da?
Also der Täter beispielsweise hat das Recht oder der Verdächtige, sich selber nicht belasten zu dürfen. Mhm. Also er darf schweigen zum Beispiel. Ne? Er kann
was aber schon eine gewisse
Ende
Renitenz auch hat, oder? Weil damit ist ja auch gleichzeitig die Einsicht nicht gegeben, wenn ich schweige.
So ist es. Also sagen wir mal, wir haben einen Verdächtigen. In deinem Beispielsfall ist es ein Verdächtiger, der tatsächlich Täter gewesen ist. Und deine Erwartung wäre jetzt, der Täter redet, er zeigt Einsicht, er bereut sogar. Ne? Auch Gefühle haben eine Konjunktur in den Wissenschaften. Wir haben einen sogenannten Emotional Turn in den Geisteswissenschaften. Also Gefühle spielen eine größere Rolle. Und in Bezug auf den Täter wäre das jetzt die Erwartung, dass der Täter Einsicht zeigt, dass er sagt, ich habe Schwerstes oder Leichtes oder irgendwas Unrecht begangen, sich dazu bekennt, sich womöglich in einer Weise entschuldigt, dass das Opfer Genugtuung erfährt, dass das Opfer sich als Opfer gesehen fühlt. Interessanterweise ist es aber historisch so, dass diese Erwartung gar nicht realistisch ist. Ich habe vor ein paar Jahren einen faszinierenden Essay eines Zürcher Kollegen gelesen. Und der Essay war deswegen ganz leicht auch zu merken, weil er rhythmisch-phonetisch so gut war. Mhm. Der Titel war Kein Funken Reue.
Och.
Kein Funken Reue, das war der Titel des Texts. Und Oliver Diggelmann, so heißt der Zürcher Völkerrechtler, der hat sich Täter von schwersten internationalen Verbrechen angeschaut. Mhm. Und er hat gesagt, die stehen vor Gericht und zeigen überhaupt keine Reue. Also,
Ist es dann eine Frage, ja, welches Land ich habe? Also ich vergleiche jetzt mal USA versus zum Beispiel Österreich, ob der Staat mir nachweisen muss, dass ich der Täter bin oder ob ich in der Beweislieferung bin, zu sagen, ich habe es nicht gemacht. Weil das ist ja dann auch eine Frage. Im einen System kann ich leichter schweigen als im anderen.
Also unter rechtsstaatlichen Bedingungen gilt eigentlich transnational ein Selbstbelastungsverbot. Und es sollte für eine angemessene Verteidigung und einen rechtsstaatlichen Prozess gesorgt werden.
Mhm. Ja, gut.
Wir wissen aus der Realität, dass vieles nicht rechtsstaatlich abläuft. Wir wissen, die Polizei arbeitet manchmal nicht perfekt. Die Polizei hat manchmal auch einen Bias, wie die Sozialwissenschaften sagen. Und das kann bedeuten, dass es zum Beispiel so etwas wie eine hermeneutische Ungerechtigkeit gibt. Mhm. Also, dass bestimmte Zeugen, die zum Beispiel Entlastungszeugen sind oder Belastungszeugen sind, nicht gehört oder gesehen werden, weil man sie für weniger glaubwürdig hält. Einfach zum Beispiel, weil sie ein Kind, eine Frau, ein Ausländer sind, dass bestimmte Taten bagatellisiert werden. Mhm. Also zum Beispiel im Sexualstrafrecht weiß man, dass Frauen, die auf eine Polizeidienststelle gehen, die zum Beispiel an männliche, junge Polizeibeamte geraten, vielleicht Schwierigkeiten haben, ihre Geschichte zu erzählen, gesehen zu werden, sondern die Polizei sagt, ja, wir sind für häusliche Delikte nicht zuständig.
Ja, aber es ist auch interessant, da gab es doch mal eine Studie, dass wenn eine geschlagene Frau aus einer heterosexuellen Beziehung zur Polizei geht, also zu Männern, dann ist es die Frage, ob sie wahrgenommen wird. Wenn sie aus einer lesbischen Beziehung kommt und geschlagen wurde, dann bekommt sie, also da gibt es auch Unterschiede, wo man sagt, also das müssen wir uns anschauen oder nicht.
Genau, es gibt ganz viele Ebenen, auf denen man sagt, also auch Polizeiarbeit kann verbessert werden und wir brauchen genauso wie bei Ärzten interne, weil es eben um sehr viel geht. Mhm. Ja. Also Ärzte, die Leute aufschneiden oder Piloten zum Beispiel, da gibt es klare Prozeduren der Kontrolle und Qualitätssicherung. Und wir sollten gucken, dass uns Vorurteile, die wir alle haben, die ganz wichtig auch sind, um die Wirklichkeit zu strukturieren. Die man sich auch hart erarbeitet hat. Also dass die nicht durchschlagenden Effekt haben, zum Beispiel im Strafverfahren. Und das zum Beispiel gilt auch eben für das Ermittlungsverfahren.
Aber was verrät denn jetzt das Strafrecht über das Menschenbild einer Gesellschaft? Weil da haben wir ja doch länderweise große Unterschiede.
Das Strafrecht ist so ein bisschen der Kernbestand des Rechts, ne? Also da geht es darum, was einer Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist. Und diese Sachen werden geschützt, ne? Das sind klassisch die Delikte, die dort niedergelegt sind in den Paragraphen gegen Leib und Leben, gegen Freiheit der Person. Das sind die schwersten Delikte und auf die gibt es die höchsten Strafen, also historisch gesehen von Todesstrafen. Und dann kann man auch das andere Ende der Skala anschauen, also wo es relativ unwichtig wird. Und auch das verhandelt jede Generation im Nationalrat neu. Also was ist zu kriminalisieren? Wie ist es zu kriminalisieren? Brauchen wir Nachjustierungen?
Das vorhin aber wir schon, haben doch ja immer wieder die Situation, wo die auch so viele Mütter auf die Barrikaden bringt, dass man sagt, wenn jetzt ein Stiefvater, der einen Dreijährigen schlecht behandelt hat, der mit weniger rausgeht, als wenn Sachbeschädigung am Auto des Nachbarn ist. Also wo du Sach und Personen eigentlich in einem für Laien unverhältnismäßigen Zustand.
Das ist total schwer nachzuvollziehen. Das hat mich auch fasziniert, bis ich eines Tages eine schlüssige Erklärung gelesen habe, nämlich, dass unser Strafrecht eigentlich aus sehr alten Zeiten herkommt, in denen Eigentum eigentlich viel weniger verbreitet war. Also wir leben ja in einer gewissen Wohlstands- und geradezu Wegwerfgesellschaft. Ja. Und die Delikte gegen die Person kann man insofern historisch als nicht ganz so wichtig manchmal verstehen. Ich finde das moralisch auch manchmal empörend.
Ne? Aber in der Familie mit 16 Kindern ist es dann möglicherweise anders zu sehen, aus der Zeit
kommt. Also die Beispiele sind irgendwie immer ein bisschen problematischer, wobei ich dir aus sozialen Gründen natürlich jetzt gerne zustimmen würde. Aber und da erklärt uns eben die Rechtsgeschichte, woher ein solches Ungleichgewicht in der Strafzumessung kommt. Natürlich ist es immer methodisch so ein bisschen schwierig, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und gerade Laien wissen auch nicht unbedingt, dass es für den Richter oder die Richterin einen gewissen Strafrahmen gibt, an dem sie sich orientieren. Das heißt, manchmal wirkt es so, als ob Richter quasi aus richterlicher Willkür entscheiden können, welche Strafe es gibt. Aber das steht ja nun zum Glück im Gesetz. Und,
also das, was die Götter in Weiß im Spital sind, sind dann oft die Götter in Schwarz im Gerichtssaal. Gab es irgendwann so eine Strafzumessung, wo du sagst, das hat mich schockiert, geprägt, gewundert?
Also es gibt einerseits die Fälle, wo Leute ohne Strafe wegkommen. Und nehmen wir vielleicht das Beispiel von Armin Wolf, über den wir uns gerade eben unterhalten haben, der schwerste Beleidigungen hinnehmen soll, die ganz klar rechtswidrig sind, weil einfach die Kontrolle des Internets, die schon immer problematisch war, jetzt unter den neuen internationalen politischen Bedingungen nochmal tatsächlich schlechter geworden ist, offenbar.
Aber obwohl warum wir ein finden Digital Männer es bei Armin Wolf also so tragisch und Jahre davor aus dem öffentlichen Leben eine Person, nehmen wir halt was Weibliches, Prinzessin Diana, na gut, wenn sie den heiratet, dann muss sie natürlich damit leben, dass sie eine Person des öffentlichen Interesses ist. Also ist das nicht das auch ist, was?
Ich finde dieses Argument mit der Person des öffentlichen Interesses, die ja die Taten, wenn ich es mal so sagen darf, der Yellow Press legitimiert hat, total fragwürdig. Mhm. Ich habe von einem meiner Lehrer gelernt, wofür wir eigentlich die Pressefreiheit brauchen. Der hat das meiner Ansicht nach sehr gut argumentiert. Der hat gesagt, wir brauchen Presse und Freiheit und Berichterstattung darüber, um uns über die Grundlagen des Gemeinwesens zu verständigen. Mhm. Wie wollen wir miteinander leben? Und jetzt, um konkrete Beispiele zu nennen, damit zu rechtfertigen, dass man zum Beispiel in die Mülltonnen vom Prominenten einbricht und schaut, was für Produkte sie verwenden, was sie alles wegschmeißen. Das ist irgendwie nicht das, wofür wir die Pressefreiheit in die Verfassungen international oder transnational geschrieben haben. Das ist nicht der Punkt, sondern es ist für was anderes gut. Und deswegen sollte, auch wenn man prominent ist, auch wenn man möglicherweise eines Tages die Frau des Königs von England wird, da die Pressefreiheit einen Riegel besitzen.
Aber ich habe trotzdem bei dem Wolf-Beispiel sehr oft das Gefühl, dass man bei Männern das viel ärger findet, jede Frau, die Journalistin ist, jede Frau, die Politikerin ist, weiß, dass sie mit Repressalien zu kämpfen hat, wo viele ihrer männlichen Kollegen...
Das stimmt. Wir wissen aus dieser Medienforschung, dass Frauen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, einem Shitstorm, Belästigungen ausgesetzt zu sein.
Morddrohungen,
Herabsetzungen, das ist total richtig. Ich hab das Beispiel von Armin Wolf deswegen erwähnt, weil es ein ganz frisches Beispiel ist. Es ist ein schockierendes Beispiel dafür, wie jemand, der in sehr moderater Weise einfach nur auf Rechtmäßigkeit pocht, am Ende dann mit leeren Händen dasteht und es öffentlich zeigt. Und das ist das Faszinierende daran. Er berichtet darüber. Denen vielleicht noch viel schlimmere Sachen passiert sind, die haben ihre Story natürlich nicht so groß machen können. Das ist vielleicht auch wiederum sein Privileg, dass er mit diesem Unrecht, was ihm da angetan wird, gesehen wird.
Hat es dich auf der anderen Seite auch gewundert, dass ein grundsätzlich verurteilter Straftäter, nennen wir ihn Donald Trump, ein zweites Mal zum amerikanischen Präsidenten wird? Mir ist er heute reingeschwappt worden, weil er gerade T1 rausbringt, also das Trump Mobile Phone mit auch dem Trump Mobile Phone Netzanbieter dahinter. Darum habe ich mir gerade gedacht, also das ist ja auch was, wo man sagt, der ist verurteilt. Da dürfen wir jetzt in Österreich uns nicht aufregen, weil viele unserer Politiker sind in schwebenden Verfahren, aber grundsätzlich ist das ja schon was, wo man sagt, wow, geht das?
Gute Frage. Und wo ziehen wir die Grenze? Also soll jemand dauerhaft von politischen Ämtern ferngehalten werden? Soll jemand von der österreichischen Staatsbürgerschaft zum Beispiel ferngehalten werden wegen Geschwindigkeitsübertretung, einer in 10 Jahren oder so? Es sind wirklich Grenzziehungen, über die wir uns verständigen müssen. Eine meiner ersten Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, hat sich mit der lebenslänglichen Freiheitsstrafe beschäftigt. Und es war ein Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts, in dem drin stand, dass selbst Menschen, die wegen schwerster Straftaten verurteilt wurden, prinzipiell ein Anrecht auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft haben, auf sogenannte Resozialisierung.
Da sind wir natürlich in Österreich mit dem Fallcheck unterwegs, wo man sagt, also ich glaube, es ist so, wenn man einen Mord begangen hat, fällt man aus dem Vertrauensgrundsatz raus und darf kein Auto lenken. Wir wissen bei Jack Unterweger, dass er mit Jack 1 fett durch Wien gefahren ist. Jeder Polizist hat das gewusst und aber nicht geahndet. Also da sind wir natürlich ein bisschen gebrannte Kinder. Da hat die Resozialisierung und diese Idee der 70er, 80er Jahre nicht so funktioniert.
Genau, Resozialisierung hat ihre Konjunkturen und manche Gesellschaften sind, wie man so schön sagt, punitiver. Die haben eine größere Straflust. Also wenn du dir die USA zum Beispiel anschaust, eine irre hohe Inhaftierungsrate, eine irre hohe Rate von Leuten, die vor Gericht gezerrt werden. Ne? Eine Gesellschaft, die relativ harsche Verfolgungsmethoden hat, auch im Alltag. Ne?
Bist du der Ansicht, dass Wegsperren hilft? Also es scheint uns ja auch in der liberalen Gesellschaft, in der modernen Welt hier und in der reichen Welt nichts anderes eingefallen zu sein, als zu sagen, sperr mal weg. In den meisten Fällen kommen Menschen nicht wirklich niedlicher aus den Gefängnissen, als sie vorher reingegangen sind.
Das Gefängnis ist überhaupt ein ganz großes Rätsel. Was machen wir mit Leuten, die eine Straftat begangen haben?
Ja, der arabische Raum, wie ist das mit Hand abpacken, Finger packen, klingt nicht wirklich super. Aber ist, also die Frage ist, nichts anderes als Wegsperren ist unser Thema.
Nein, es gibt ja eine ganze Reihe von Sanktionsmechanismen auf Straftaten. Es gibt ja die Geldstrafe, es gibt andere Möglichkeiten, Fußfessel und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Aber die Frage, die du stellst, geht ja doch im Kern darauf, wie kann man Freiheitsverlust, wie kann man, also etwas, was sich doch irgendwie sehr gegen die Person richtet, wie kann man das eigentlich rechtfertigen? Die Leute, wie du zutreffend, glaube ich, beobachtest, werden im Gefängnis wahrscheinlich nicht zur Normbefolgung und zur Läuterung erzogen. Es ist vielleicht eine unrealistische Erwartungshaltung. Und trotzdem fällt uns nicht so richtig viel Besseres ein.
Aber die
ein.
Fußfessel wirkt so wie eine Remote-Inhaftierung, so ein bisschen wie ein E-Card-Urlaub, oder? Weil ich meine, wenn du schlaue Hosen anhast, sieht man es nicht einmal. Und ja, du darfst dich halt nicht weit, das haben wir in Corona-Zeiten auch nicht.
Manchmal geht es aber auch zum Beispiel um die Umsetzung von Kontaktverboten. Und da könnte man doch sagen, da ist denjenigen, die Opfer gewesen sind und berechtigterweise fürchten müssen, wieder Opfer von jemandem zu sein,
ja, guter Punkt.
Durch eine Fußfessel sehr, sehr geholfen. Mhm. Also ich habe gerade beim Strafrecht das Gefühl, das Strafrecht hat Stalking, Belästigung jahrelang unterschätzt. Jetzt haben wir so eine Art leichte Diskussion oder vielleicht sogar eine Kriminalisierungswelle. Aber den Opfern geht's immer noch nicht so richtig gut. Ne? Die ziehen oft um, wenn sie Opfer gewesen sind, um sich zu schützen. Und dann macht doch jemand irgendwie beim Melderegister einen Fehler oder irgendwo und gibt die neuen Daten raus. Also das funktioniert noch nicht so richtig gut. Und vielleicht, wenn man die Erfahrungen anderer Länder sich anschaut, ist eine Fußfessel bei Leuten, die damit rechnen müssen, von irgendwelchen Psychopathen wieder und wieder verfolgt zu werden, keine ganz so schlechte technische Lösung.
Guter
womit
Punkt.
Wir wieder bei der Technik gewesen wären.
Ja, genau. Inwieweit spielt denn die Inszenierung, ja schon fast die Rhetorik, will ich sagen, also das ist ja sehr oft mein Feld, in großen Strafprozessen eine entscheidende Rolle?
Es gibt Medientheoretiker des Rechts, die sehr schön rausgearbeitet haben, dass das eigentlich ein Theater des Rechts ist. Also es ist eine Aufführung mit verschiedenen Rollen, die zugewiesen sind. Und diese Rollen haben auch Funktionen. Das stimmt auf jeden Fall. Und Juristen neigen tendenziell dazu, das so ein bisschen zu unterschätzen. Auf der anderen Seite sind Juristen schon sehr formbewusst. Also das Aufstehen, die Robe. Also wir leben eigentlich in einer sehr, sehr liberalen Gesellschaft, was die Kleidung angeht. Wir können heute sehr, sehr viel tragen. Aber
als Richter darf es immer noch nicht tätowiert sein, oder?
Ich rede jetzt erstmal nur über die Kleidung. Aber bei der Kleidung zum Beispiel sind wir relativ streng. Ne? Also die Berufskleidung zum Beispiel, die ja keine Sicherheitskleidung ist, im Fall von Gericht, ne? Die nehmen wir sehr ernst, weil wir glauben, dass sich darin etwas symbolisch verkörpert, nämlich eine gewisse Rolle, eine Rolle der Neutralität, der Sachlichkeit. Und nicht von ungefähr sind, glaube ich, die Noten, die die Justiz bekommt, generell doch relativ gut. Wir haben ein relativ hohes Vertrauen eigentlich in das Funktionieren der Justiz. Bei allen Skandalen, die man ab und zu erzählen kann und so weiter. Aber wenn Leute eigentlich selber mal einen Prozess miterleben, in irgendeiner Rolle als Beteiligter, dann ist es eigentlich, glaube ich, schon so, dass sie einen Eindruck von tatsächlich hergestellter Gerechtigkeit haben. Jetzt ist es so, dass du sagst, die Leute treten auf vor Gericht. Also es geht viel um Körperhaltung, es geht um Stimme. Das kann man in einer Weise positiv erzählen, also dass das eine Rolle hat, in die man hineinfinden muss. Man kann aber auch umgekehrt sagen, was passiert eigentlich, wenn diese Erwartung nicht erfüllt ist, womit wir wieder bei der Alltagstheorie wären. Also wir haben ja Laienbeteiligung, teilweise in der österreichischen Justiz. Wie gehen die zum Beispiel damit um, wenn ihre Erwartungen an das Auftreten eines Opfers vor Gericht oder eines Zeugen vor Gericht oder einer Zeugin nicht erfüllt werden? Haben wir nicht manchmal so Alltagstheorien darüber, die lügt jetzt, der lügt jetzt, ja? Der hat so komisch die ganze Zeit dabei gegrinst.
Der ist gebrieft, der ist overbrieft.
Zum Beispiel, ja. Also das ist eine schwierige Sache, womit wir wieder bei der Unzuverlässigkeit auch der Zeugenaussage wären. Ne?
Also der Risikofaktor Mensch bleibt auf der Seite, auf allen Seiten.
Und das hat eben auch was mit Erwartungen an Rhetorik zu tun, dass vielleicht jemand, der die Wahrheit sagt, klar, deutlich in einer bestimmten Stimmlage redet, eine bestimmte Körperhaltung hat. Aber die Verhaltenswissenschaften, die Biologie und andere Fächer belehren uns, das ist total falsch. Auch jemand, der irgendwie schwitzt, die Hände ringt und irgendwie sich ganz komisch verhält, kann lupenrein die Wahrheit sagen. Oder jedenfalls das, was er oder sie selbst für die Wahrheit hält, was ja auch nicht immer der Fall ist.
Wie politisch ist denn die Gerechtigkeit und wie gerecht ist ein politisches Rechtssystem? Weil Gerichte, Recht, Wahrheit, Rechtsprechung, das ist ja alles noch ein bisschen was Unterschiedliches.
Das ist eine große Frage. Also wir würden gerne das Recht von der Politik trennen. Also wenn wir von einer Politisierung sprechen, hat es meistens einen negativen Beigeschmack. Es klingt irgendwie nicht gut. Ne? Politische Prozesse sind keine guten Prozesse. Die großen Prozesse des 20. Jahrhunderts, die als politische Justiz wahrgenommen wurden, also stalinistische Säuberungen durch Gericht oder die Prozesse vor dem nationalsozialistischen Volksgerichtshof. Das waren hochpolitische Prozesse. Das waren Prozesse, die gewissermaßen das Recht missbraucht haben. Denn sie haben sich als Recht inszeniert. Und in Wahrheit stand alles schon vorher fest. Also es gab keine Verfahrensregeln, die eingehalten wurden. Es war eben keine Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit.
Was würdest du denn, wenn du heute zum Beispiel mit Hannah Arendt frühstücken könntest, was würdest du sie denn fragen? Weil die hat ja da schon auch viel, viel mitgewirkt beim Eichmann-Prozess und das verarbeitet und so weiter.
Hannah Arendt war Beobachterin als Journalistin beim Eichmann-Prozess. Sie hat hinterher das berühmte Buch geschrieben, dass es ein Bericht von der Banalität des Bösen ist.
Bösen, ja.
Das ist phonetisch unheimlich gut und es ist ein eindrucksvoller Titel. Aber ich frage mich trotzdem, und das würde ich Sie gerne fragen, ob Sie diesen Titel heute noch so wählen würde. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mit Leuten rede, die das Buch vielleicht nicht gelesen haben, die wenig darüber wissen, dass sie aus dem Eichmann etwas machen, was er nicht gewesen ist. Der Eichmann, der gilt ja so in gewisser Weise als
der Durchschnittsbeamte.
Der Schreibtischtäter par excellence und der Durchschnittsbeamte, genau. Und woran denken wir beim Beamten? Wir haben Klischees über Funktionieren und so weiter. Und wenn man das so ein bisschen, wenn man dieses Kopfkino so ein bisschen zulässt, kommt am Ende heraus, dass der Adolf Eichmann ein ganz unideologischer Vollstrecker von Befehlen war. Das ist total falsch. Und ich habe den Eindruck, dass der Untertitel von Hannah Arendts Buch diesen Glauben fatal befeuert hat. Manchmal, wenn ich Leuten zuhöre.
Dass sie ihn eigentlich größer gemacht hat.
Sie hat ihn in gewisser Weise entlastet, weil sie ihn als Rädchen im Getriebe.
Den Vorwurf gibt es
also
ja
diese,
auch.
Ja. Dass er hat eine bestimmte Inszenierung, nicht nur vor dem Gericht in Jerusalem gewählt, sondern auch in den Interviews, die er nach 1945, als er noch nicht ausgeliefert worden war und sich sicher gewähnt hat. In diesen Interviews wollte er als ein ganz harmloser, unschuldiger Apparatschik ist fast schon zu böse. Also er war irgendetwas ganz harmloses, einer von vielen. Eine Hamburger Philosophin Bettina Stangnet hat ein faszinierendes Buch geschrieben und der Titel lehnt sich an Hannah Arendt an und das Buch heißt Eichmann vor Jerusalem. Mhm. Und darin weist sie nach, dass der Eichmann stolz wie Oskar vor 1945 war, dass sich alle Juden vor ihm gefürchtet haben, dass ihn alle gekannt haben, dass sie wussten, dass er gewissermaßen ihr Erzfeind ist. Und genau das wollte er.
Da hat dann die Arendt in Wahrheit irgendwie ja, ihn zu etwas gemacht, was, ja, wie du sagst, was entlastet in Wahrheit.
Ich würde das gerne mit ihr besprechen. Angefangen beim Titel, der unglaublich toll ist.
Ja, ja.
Aber manchmal haben catchy Titel auch eine dunkle Seite.
Das ist wahr. Du, ganz persönlich gefragt, was bedeutet denn für dich Vergebung im juristischen Kontext und wo endet der Wirkungsbereich?
Tja, das ist eine große moralische, eine emotionale Frage. Man könnte sie vielleicht aber auch als eine zeitliche Frage einkleiden. Denn Vergebung ist manchmal etwas, was sich auch einstellt, wenn das Vergessen passiert, wenn Leute vergessen wollen oder vergessen haben. Wir würden Vergebung wahrscheinlich als eher so eine Art willentlichen Akt, der eine reinigende Funktion haben könnte, bezeichnen. Wir würden es vielleicht vor allem im Strafrecht ansiedeln, aber bei anderen Rechtsbereichen könnte man auch drüber nachdenken, was das bedeutet.
Also wäre das dann im Buchtitel eher bei Simon Wiesenthal Recht, nicht Rache zu finden?
Genau, die Rache ist ein starkes Gefühl, was das Gegenteil von Vergebung, nämlich sie möchte Verfolgung anleiten. Ja. Sie hat noch offene Rechnungen. Wir wissen aber, dass es mit diesen offenen Rechnungen in sogenannten Post-Konflikt-Gesellschaften sehr schwierig ist. Was ist mit einer Gesellschaft von, sagen wir, ein paar Millionen Menschen, in der es 1 Million ermordete Menschen, vergewaltigte Menschen gegeben hat, die jetzt mit ihren Tätern oder mit Verwandten der Täter zusammenleben müssen. Ne? Da wird das mit dem Gefühl von Rache und ich habe noch nicht genug bekommen und es beschäftigt. Das wird sehr, nicht nur praktisch, das wird auch emotional sehr schwierig. Also wenn wir zum Beispiel auf eine Genozidgesellschaft wie Ruanda schauen oder eine Postkonfliktgesellschaft wie die ehemaligen Staaten von Jugoslawien, dann sieht man, dass man in Entscheidungen kommt, die alle ihre schwierige Seite haben.
Aber nicht nur mit dem Feind. Also ich habe irgendwann, ich glaube, es war ein New Yorker Artikel, mal eine Geschichte gelesen von einem, der ganz massiv angeprangert hat, dass es auch als Jude selbst, hat er das gesagt, so viele Juden gab, die damals in der dunkelsten Zeit ihr Geld mit den Nazis gemacht haben, also sogar mit dem Feind kollaboriert haben. Also das ist ja die eine Sache zu sagen, mit denen müssen wir jetzt zusammenleben, das waren die Täter, wir sind die Opfer. Da hast du ja so wie Erica Freeman ist an deinem Stuhl schon gesessen, quasi noch den Unterschied von wenigstens haben wir die Opferrolle und. Aber was machst du, wenn es quasi aus der eigenen Familie kommt in der Kollaboration? Das stelle ich mir dann ganz schwierig vor.
Das sind schwierigste moralische und rechtliche Fragen. Ja. Es kann auch sein, dass wir vielleicht hier eine Differenz zwischen Recht und Moral haben, dass das Recht sagt, das konnte man alles machen und das sehen wir auch bis heute als unbedenklich. Also die Vermögensverfügungen, die Geschäfte, die passiert sind, und trotzdem würde man sagen, moralisch ist das schwer nachvollziehbar. Und dann kommt die Frage nach Angemessenheit von Zorn oder dem Wunsch nach Vergebung oder Vergebung zu bekommen. Das ist sehr schwierig. Und Gesellschaften werden das auch kulturell sehr, sehr verschieden beantworten. Es gibt ja nicht nur das Recht und die Moral, sondern es gibt auch soziale Konventionen, also was man von Leuten erwartet, wie sie sich, in welche Haltung sie sich begeben.
Völkerrechtlich nochmal angeschaut, gibt es nicht auch gewisse Konflikte auf der Welt? Und wir erleben es ja gerade wieder mit Ukraine und Russland und dem Palästinenser-Israeli-Problem, das meine Eltern schon in den 60er Jahren diskutiert haben und so weiter. Also wo man sagt, das wird einfach keine Lösung dafür geben. Da müssen wir jetzt entweder uns überlegen, wie wir mit dem Status quo tun. In Wahrheit ist auch das in England und Irland ein schwelender Brand, der halt momentan wieder abgekühlt ist, aber wenn du mit den Menschen redest, ist er nicht weg. Also gibt es sowas, wo man sagt, da gibt es keine...
Du meinst England und Nordirland?
Genau, ganz genau. Ja. Also wo man sagt, das ist zwar jetzt momentan Ruhe, aber jeden wundert es eigentlich, dass Ruhe ist.
Das stimmt. Ich sage mal ganz pragmatisch, man kann ja bei Wettanbietern schauen. Die haben solche Listen, welcher Staat als nächstes ins Torkeln kommt und vielleicht auseinanderbricht. Ne? Also wir sind vielleicht in der Welt nach 1945, jedenfalls in Europa, in einer relativ friedlichen Welt mit verbessertem Wohlstand, sozialer Sicherung und so weiter aufgewachsen. Und die letzten Jahre haben uns belehrt, dass das keineswegs gesichert ist, dass es anders sein kann. Die Jugoslawienkriege hatten uns das schon vor der Haustür Wiens gezeigt.
Und zeigen es uns jetzt in den Bezirken Wiens zum Teil auch weiter. Also das ist ja durchaus auch
genau, die Konflikte liegen alle noch nicht in dem Sinne in der Vergangenheit, dass sie abgeschlossen sind.
Miloš, wir haben einander im Kontext der Schule des Sprechens kennengelernt. Letzte Frage, wie wichtig sind Rhetorik, Stimme und Sprache denn in deinem Leben?
Also ich fange mal nicht von mir an, sondern dass ich sehr gerne zu Vorträgen gehe. Und manchmal bin ich bei Vorträgen, da denke ich mir, wie diese Menschen das erzählen, das ist hinreißend. Und das empfinde ich nicht nur alleine, sondern der ganze Saal ist stumm geschaltet. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Manchmal ist es das Thema, manchmal sind die Themen so faszinierend, aber manchmal ist es auch die Darbietung, dass Leute die Fähigkeit haben, so präzise, so detailreich, so anschaulich mit einer Stimmfärbung, ein Wort, was ich bei euch gelernt habe, mit einer Stimmfärbung zu erzählen, dass man wirklich in den Bann geschlagen ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und für einen Wiener Professor ist natürlich das Reden im Hörsaal und das öffentliche Auftreten sehr wichtig. Ein anderes Element habe ich vielleicht erst in den letzten Jahren so bewusst auf dem Schirm gehabt, nämlich das ist, und das war auch ein Modul, was ich bei dir hatte, das war das Zuhören. Mhm. Also, dass man versucht, am Zuhören zu arbeiten. Und zwar einerseits, dass man wirklich besser zuhört, aber andererseits, dass man dem Gegenüber auch das Gefühl gibt, dass ihm zugehört wird oder ihr zugehört.
Mhm. Ja, im Du-Sein.
In der Zuwendung, ne, im Augenkontakt, in der Körperhaltung. Das finde ich sehr wichtig. Und wie gesagt, ich habe jetzt gerade sehr, sehr viele mündliche Prüfungen hinter mir. Und da ist das Zuhören eigentlich fast noch wichtiger als das Fragen stellen. Denn die Leute sollen ja zeigen, was sie können. Und manchmal kommt es auf sehr viele Kleinigkeiten an. Und man kann irgendwie was dafür tun, dass sie gut performen.
Mhm. Und dir dann die Angst nehmen. Es war so schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Tatjana. Vielen Dank für die Einladung.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.